Ein Huhn und ein Schwein, die stehen vor dem Schaufenster eines Lebensmittelgeschäftes. Und da steht auf der einen Seite ein Korb, ein riesiger Korb mit Eiern. Auf der anderen Seite ein Teller mit einem lecker anzuschauenden Eisbein. Das Huhn, es plustert sich auf und gackert voller Stolz über die Unmenge der Eier. Ja, ja, sagt das Schwein, während es auf drei Beinen davonhinkt, und doch war es bei dir nur eine Kollekte, bei mir war es ein Opfer. Das wird jetzt keine Kollektenpredigt, denn die haben wir ja schon eingesammelt. Und die meisten Kollekten lassen uns eigentlich auch ziemlich unberührt, denn ob wir sie geben oder nicht, das macht in unserem Leben eigentlich kaum einen Unterschied. Wir sind vielleicht um ein paar Euros leichter geworden, aber ansonsten bleiben wir doch so die Alten. Denn die Kollekte kostet uns eigentlich fast nur ein Lächeln, ist eigentlich kein Opfer. Aber je tiefer der Griff zum Beispiel in die Geldbörse wird, umso deutlicher tritt dann manch wahres Gesicht zutage. Wir denken auch daran, dass ja viele Leute den Kirchenaustritt begründen mit der Aussage, ja, dann erspare ich mir die Kirchensteuer, obwohl die ja eigentlich gar nicht so hoch in Deutschland angesetzt ist. Und das ist bestimmt kein großes Opfer. Ein anderer sagt vielleicht, naja, also so den Sonntagmorgen Gottesdienst, okay, diese Zeit, die bin ich also noch bereit, so einzusetzen. Vielleicht noch eine Veranstaltung in der Woche, das kann ich auch noch locker so absitzen. Doch wehe, wehe, wenn mehr als das gefragt ist. Dann kommt es schon mal schnell zu einem Rückzieher. Und jeder hat da ganz unterschiedliche Schmerzgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Für den einen ist es Limit beim Geld, für den anderen ist es vielleicht sein Stolz, den er aufgeben soll, dem dritten ist es schlicht und ergreifend eine Zumutung, mit anzupacken oder mitzumachen bei Gemeindeveranstaltungen. Wer stellt sich schon gern ganz und gar zur Disposition? Am liebsten bleiben wir doch so, wie wir sind, auch als Christen. Und dafür haben wir uns ja eine hervorragende Verteidigungsstrategie so zurechtgelegt, denn schließlich sind wir ja schon bekehrt. Wir blicken auf kleine und große Veränderungen im Leben zurück. Die haben die anderen ja noch alle vor sich. Was also soll ich opfern? Was soll ich aufgeben? Was sagt Paulus dazu? Ich lese die ersten zwei Verse aus Römer 12. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Als der Römerbrief in der Mitte des ersten Jahrhunderts entsteht, wird in Jerusalem ja noch im Tempel buchstäblich geopfert. In der ganzen antiken Welt kennt man den Anblick von Opfertieren an den Anbetungsstellen und weiß, dass Opferfleisch auch auf den Märkten verkauft wird. Können wir auch in der Bibel nachlesen. Wenn Paulus also vom Gottesdienst schreibt, dann schwebt ihm also nicht Klavier, Gitarre und Predigt vor, sondern unter anderem auch Schlachtung von Tieren. Und als Kenner des Alten Testaments weiß Paulus natürlich, dass die Schuld eines Menschen vor Gott die Todesstrafe rechtfertigt, dass Gott selbst aber Ersatz stellt. Das Opfertier, ebenfalls geschaffen von Gott, stirbt, damit ich lebe. Das weiß Paulus. Und so gibt es in dem Tempel Brandopfer, Sündopfer, Schuldopfer nachzulesen in 3. Mose. Und bekannt ist auch, denke ich, euch die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak, den er opfern sollte und wo Gott dann doch dazwischen geht und sagt, das ist nicht nötig. Schau, da drüben in einer Hecke hängt ein Widder. Den nimmst du als Ersatz für den Sohn. Aber dein Gehorsam, er ist erkannt. So ist Gott. Er ist bereit, meine Rechnung zu bezahlen. Als Christ weiß Paulus natürlich, dafür ist Gott nichts zu teuer, sodass er sein Ein und Alles investiert, seinen Sohn Jesus Christus. Was kann nach diesem Opfer denn noch kommen? Weil Gott schon alle Schulden beglichen hat, müssen wir hier tatsächlich keinen Pfennig dazu bezahlen. Wo sind die ersten Christen noch zum Beten in den Tempel gegangen, aber nicht zum Opfern? Das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, ist durch nichts zu ergänzen. Wo Vergebung der Sünde ist, geschieht für sie kein Opfer mehr, so steht es im Hebräerbrief. Wir haben ganz und gar auf Gottes Kosten so Erbarmen erlebt. Man nennt es auch Gottes Erbarmung, die uns da zuteil werden, weil er unsere Schuld in Jesus Christus bezahlt. Aber wie lebt es sich damit? Diese Frage beantwortet Paulus eben im 3. Teil des Römerbriefes, der mit unserem Text anfängt. Wie leben wir eigentlich damit, dass einer seinen Kopf für uns hingehalten hat? Bleiben wir cool dabei? Wir befinden uns ja noch immer in einer Wohlstandsgesellschaft, die hat uns Anspruchsdenken gelehrt, nicht nur in Forderungen an den Staat, an die Gesellschaft, sondern auch in den Familien begegnen wir diesem Denken. Wir werden durch die Kinder Geschenke berechnet, angemeldet, eingefordert und mit großer Selbstverständlichkeit entgegengenommen. Gehen wir mit Gottes großem Geschenk auch so um? Machen wir Gottes Gnade zur billigen Gnade, zur Schleuderware? Wird das geschenkte Heil in Jesus zur Selbstverständlichkeit herabgewürdigt? Da ist einer, der sein Herzblut in das Geschenk hineinlegt und der Beschenkte sagt nur, na und? und entwertet damit das große Opfer? Unseren Kindern bringen wir es doch mit viel Geduld und Nachdruck bei, sich für Geschenke bei dem Geber zu bedanken. Das Ergebnis ist nicht immer überzeugend. Aber auch wir Erwachsenen vergessen ja schon mal das Danken oder reagieren überhaupt nicht. Und das ist schlimm. Wir strecken die Hand aus, unser Gegenüber beachtet es überhaupt nicht. Wir zeigen Herz, unser Gegenüber eine kalte Schulter. Wie schnell zerstört das Ungleichgewicht von Geben und Nehmen dann Beziehungen? Gott gibt sein Ein und Alles. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Lesen wir in Römer 8. Im menschlichen Miteinander achten wir darauf, dass wir angemessene Gegengeschenke machen. Da zerbricht man sich den Kopf darüber, was denn Onkel Karl mir zu Weihnachten 2021 oder 22 geschenkt hat, damit ich dann 2022 oder 23 etwas zumindest Ebenbürtiges wieder zurückschenke. Es soll Leute geben, die Geschenke mit Namen versehen und einer Nummer, um die Übersicht zu behalten. Aber wie sieht nun das erwähnte Gleichgewicht von Geben und Nehmen bei Gott aus? Muss das nicht immer auch ein Missverhältnis bleiben, wenn Gott alles gibt? Ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber, so sagt Luther, hingebt als ein Opfer, sagt Paulus. Und meint damit, gebt auch ihr ihm alles. Gebt euch selbst mit Haut und Haaren. Es geht um unsere Leiber oder in anderen Übersetzungen um unser ganzes Leben. Nicht nur um unsere Seelen, nicht nur um unsere Herzen, nicht nur um unsere Gedanken und Gesinnungen, sondern um unser leibhaftiges Leben. Und das steht im Gegensatz zu manch üblichen Vorstellungen im Christentum, dass Gott mit etwas Andacht und einiger Innerlichkeit abgespeist werden kann und das reale Leben wird nach eigenem Gutdünken gestaltet. Vielleicht habt ihr schon einmal eine Synagoge besucht und festgestellt, dass es die Juden umgekehrt halten als sie wir. Bei uns nimmt man in der Kirche den Hut ab. In der Synagoge dagegen darf kein Mann erscheinen, ohne dass er eine Kopfbedeckung trägt. Sogar wir als männliche Besucher, die wir einmal in der Synagoge waren in Aachen, bekamen dieses Käppi für die Zeit des Aufenthaltes in der Synagoge. Danach mussten wir diese Kopfbedeckung wieder zurückgeben. Geht es uns so ähnlich? Tragen wir Glaubenshüte im Gottesdienst, während wir singen, beten, der Predigt zuhören? Hüte, die wir dann zum Ende abgeben, um unseren Alltag ohne den Erlöser zu leben? Die idealistische Trennung von Seele und Leib, die entstammt griechischem Denken. Die Bibel aber weiß, dass geschöpfliches Leben leibhaftes Leben ist. Die Ewigkeit wird auch nicht im Himmel voller Seelen sein, sondern es wird eine neue Erde sein mit Menschen einer neuen Leiblichkeit. Also wenn wir uns im Spiegel anschauen, müssen wir uns dabei denken, gehört Gott. Augen und Ohren, Herz und Mund, alles gehört Gott. Solange mein Herz schlägt, bin ich ein lebendiges Opfer aus Dankbarkeit gegen Jesus. Sonst bleibt der Glaube Gefühlsduselei. Für wen lebst du? Wem gehörst du? Wem gehört dein Denken? Alle denken an sich. Nur ich denk an mich. Das kennen wir so als Spruch in dieser Welt. Aber stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt Paulus. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Unser Leben braucht einen Mittelpunkt, auf den hin wir es ausrichten und festmachen können. Scheinbar haben wir eben noch nicht alles in der Tasche. Müssten wir uns sonst ändern, denn dazu ruft Paulus ja auf. Ganz vorsichtig deutet er an, dass wir eben noch nicht die berühmte Weisheit mit dem berühmten Löffel gegessen haben, sondern prüfen müssen, was Gott eigentlich will. Gott will uns umwandeln. Gott will uns erneuern. Aber Erneuerung gibt es nur, wenn wir auch bereit sind, uns selbst in die Waagschale zu werfen. Liebgewordene Gewohnheiten und auch Traditionen in Frage zu stellen und unser jetziges Leben zu opfern. Denn wie soll sich eigentlich bei uns persönlich oder auch in der Gemeinde etwas verändern, wenn wir alles beim Alten lassen wollen? Wie kann etwas neu werden, wenn wir zum Beispiel auf unserem Groll und unserer verletzten Ehre beharren, sie am jüngsten Tag vielleicht noch zur Schau stellen, dann aber garantiert zum letzten Mal? Wie kann ich Liebe üben, wenn ich nicht bereit bin, meinen Stolz oder Hass zu begraben? Wie kann ich großzügig sein, wenn ich meinen Geiz pflege? Da gibt es ja die Geschichte von zwei Bekannten, die sich da treffen. Und der eine sagt zu dem anderen, angenommen, du hättest 5 Mercedes, würdest du mir einen davon abgeben? Ja klar, sagt er, kriegst du einen Mercedes. Angenommen, du hättest 5 Flachbildfernseher, würdest du mir einen davon abgeben? Ja klar, würdest du davon einen kriegen. Angenommen, du hättest 5 Hemden, würdest du mir eins davon abgeben? Nee, sagt er. Würdest du nicht? Warum nicht? Er sagte, ich habe 5 Hemden. Ja, ist euch hoffentlich, hat's Klick gemacht, ne? Das eine waren Fantasievorstellungen, das andere die Realität, ja. Erneuerung gibt es nur gegen Opfer oder es bleibt alles beim Alten. Sonst hätte Gott das ja auch billiger haben können. Gott will uns ganz. Wie soll das gehen? Nach 1. Korinther 4, Vers 1 sollen gläubige Menschen als Diener Jesu Christi angesehen werden. In der griechischen Sprache hatte dieses Wort, ehe es so in das Neue Testament in dieser Form hineinkam, die Bedeutung Ruderknecht. Interessant. Die Diener Christi sind also Ruderknechte, die nicht selber am Steuer sitzen, die nicht nach eigenem Ermessen den Weg bestimmen, die nicht nach ihrem Gutdünken handeln, sondern sie haben nichts anderes zu tun, als ihr Ruderblatt mit ganzer Energie durch die Wellen zu ziehen, in einem Takt, den der Mann am Steuer festlegt. Dieser hat das Ziel vor Augen. Die Ruderer sitzen mit dem Rücken zum Ziel. Aber der Ruderknecht sieht das Gesicht des Steuermanns. Er hängt an seinen Lippen, richtet sich nach seinen Befehlen und vertraut ihm. Bin ich so ein Ruderknecht Christi? Eins dürfen wir wissen. Nur weil einer bereit war, alles aufs Spiel zu setzen und sich selbst zu opfern. Deswegen lebe ich, bestehe ich, besteht die Gemeinde. Wie werden wir dann leben und wachsen? Und das werden wir, wenn wir es ihm gleich tun. Wir predigen vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Dieses aber wird dadurch gekennzeichnet, dass wir unser ganzes Leben als Opfer darbieten. In welcher Weise dann Gott davon Gebrauch machen wird, ja, zu welchem Dienst er uns ruft, das ist seine Sache. Und es ist unsere, darauf einzugehen. Das nimmt uns Gott nicht ab. Doch wenn wir tun, was Gott uns als Aufgabe stellt, dann werden wir erfahren, dass Gott auch mit seiner Kraft hinter uns steht und uns hilft. Gott fragt uns, wie hoch ist dein Einsatz? Kann ich bei dir nur eine Kollekte locker machen? Oder bist du bereit, dich selbst in die Waagschale zu werfen, um meinetwillen und vorbehaltlos? Als Paulus für die notleidenden Christen der Gemeinde in Jerusalem Geld sammelt, da treten die Gemeinden von Mazedonien an ihn heran und bitten ihn mit vielem Zureden darum, mithelfen zu dürfen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst Kollekte und Opfer. Kann man etwas Besseres über ein Geschenk oder einen Beitrag sagen, als dass man selber darin steckt? Lasst uns solch ein Opfer für Christus werden. Denn er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab all seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Und alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Amen.